Johannes, ich möchte gerne mit dir anfangen. Du bist ja auch einer derjenigen, die die Idee für die Veranstaltung heute hatten, gesagt haben, wir müssen das breit diskutieren. Es gibt ein großes gesellschaftliches Interesse. Vielleicht an dich erstmal die Frage, morgen beginnt die parlamentarische Beratung. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie die nächsten Wochen aussehen werden jetzt beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber vielleicht auch schon eine Richtung vorgeben, wie du glaubst, wie sich dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren weiterentwickeln wird.
Ja, vielen Dank, Lars. Wie es sich weiterentwickeln wird. Ich glaube, einen der wichtigsten Elemente dieses Gesetzes werden wir nicht rütteln. Und das ist die Verpflichtung, dass eine Zustellperson benannt werden muss. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass für zivilrechtliche Ansprüche oder auch für die Strafverfolgungsbehörden hier in Deutschland ein Ansprechpartner zusteht, dem auch Dinge zugestellt werden können. Dass also nicht derjenige, der seine Rechte geltend machen möchte, nach Irland gehen muss, in die USA oder in die Karibik, wohin auch immer, sondern dass hier in Deutschland nach deutschem Recht diese Ansprüche geltend gemacht werden können. Wir überlegen uns hier, einen Schritt noch über das Gesetz hinauszugehen, über den Entwurf, der vorliegt, und eine Verpflichtung aufzunehmen, dass diese Person im Internet auf der jeweiligen Internetseite des Unternehmens genannt werden muss. Dass also für jedermann schnell einsehbar ist, gegen wen muss ich vorgehen. Wir haben, das hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen, wie ich den Pressemitteilungen unserer politischen Lebensabschnittsgefährten von der Union entnehme, auch schon im Vorfeld viel an Kritik aufgenommen, insbesondere die Sorge, dass Unternehmen vorschnell löschen könnten und im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit aus Angst vor hohen Bußgeldern Inhalte löschen, haben wir Klarstellungen in der Begründung aufgenommen, dass es kein Bußgeld gibt, wenn mit einer vertretbaren Begründung die Löschung verweigert wird. Das Bußgeld droht nur dann, das hat der Minister nochmals auch klargestellt, dann, wenn kein taugliches Beschwerdemanagement eingerichtet wird. Da mag ein Indiz sein, wenn regelmäßig Fehlentscheidungen über die Frage, ob ein rechtswidriger Inhalt vorliegt oder nicht, getroffen werden. Aber es geht uns eben nicht darum, diese einzelnen Löschungen, die mit vertretbarer Begründung vorgenommen wurden, zu kritisieren. Wir werden uns sicher Fragen wie stellen, müssen wir bei dem Anwendungsbereich noch hinschauen, ob wir nicht auf die Zahl der registrierten Nutzer, nicht nur der Nutzer, abstellen. Regulierte Selbstregulierung, das werden wir uns anschauen. Aber an diesen Kernelementen, dass wir auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung brauchen, um gegen diese millionenfache Flut von Hass, Hetze und Straftaten im Internet vorzugehen, da fehlt uns ein Stück weit das Vertrauen in die Unternehmen, insbesondere nach den Ergebnissen von Jugendschutz.net. Und wir sollten den Ehrgeiz haben, noch in dieser Legislaturperiode das Gesetz zu verabschieden.
Vielen Dank, Johannes Fechner. Ich will, Eva, an dich nochmal eine Frage stellen, jetzt aber wirklich die Bitte auch mit kurzen Antworten, damit wir sehr schnell öffnen können. Es ist ja vorhin beschrieben worden, dass eigentlich wir gar nicht in diese Situation kommen müssten, wenn alles das, was in den letzten Jahren auch durch das Ministerium probiert worden ist, sozusagen an Selbstverpflichtung, an Löschaktionen, wenn das effektiver und erfolgreicher gewesen wäre. Vielleicht kannst du auch nochmal darstellen, warum diese Erfolge im Löschen bisher nicht eingetreten sind. Was sind eigentlich die großen Hemmnisse und Hindernisse beim Löschen heute von strafrechtlich relevanten Inhalten?
Die große Herausforderung bei der Bewertung von strafrechtlichen relevanten Inhalten liegt in der Regel darin, dass die seltensten Inhalte, die uns vorgelegt werden, klar rechtswidrig sind. Es werden immer wieder Beispiele zitiert, auch in der öffentlichen Diskussion, die suggerieren, als sei das alles ganz einfach. Es gibt ein Beispiel, was immer wieder hergenommen wird, das ist sowas wie Juden ins Gas. Das ist keine Frage. Auch Soldaten sind Mörder ist mittlerweile keine Frage mehr. Aber um das festzustellen, hat es einen sehr, sehr langen Gerichtsweg gebraucht. Was ich sagen möchte, ist, die Mehrheit der Inhalte, die, ich sage, vermeintlich rechtswidrig sind, liegen nicht in dem Bereich schwarz oder weiß, sondern sie liegen in einem ganz, ganz großen Graubereich. Und das zu definieren, auch uns zu übertragen, zu definieren, ist das, was in diesem Graubereich liegt. Legal oder illegal, das lehnen wir ab, dass wir die Institution sein sollen, die Instanz sein sollen, die das definiert, weil dafür eigentlich Gerichte zuständig sind.
Ich will bei Dieter Frey nochmal genau an dieser Stelle nachfragen. Diese Kritik wird geteilt oder siehst du eine Möglichkeit, wie man genau Facebook hier stärker in die Verantwortung nehmen könnte, schneller zu löschen, stärker vorzugehen gegen rechtswidrige Inhalte?
Die Grundkritik teile ich. Ja, das, es kann nicht Facebook, jetzt mal um das plakativ zu machen, in der Rolle sein, zu entscheiden, was rechtswidrig ist oder nicht. Wenn es offensichtlich ist, ja, dann macht Facebook alles, um zu löschen. Davon gehe ich aus. Aber bei vielen Tatbeständen haben sich Gerichte über viele Instanzen darüber gestritten, was das richtige Ergebnis ist. Und am Ende hat vielleicht sogar das Bundesverfassungsgericht erst die richtige Linie gefunden. Und darum bin ich der Ansicht, das kann nicht ein Privater machen. Was ich für sinnvoll halte, ist, sobald ein substanziierter Vorwurf vorgetragen wird und solche klaren Fälle, wie wir sie eben hier gehört haben, bei Facebook, um es nochmal plakativ zu machen, ankommt, dann ist natürlich sofort zu löschen. Unverzüglich. Und da hilft, da schützt auch das Europarecht Facebook nicht. Und dafür könnte man sogar einen Prozess definieren, auch gesetzlich definieren, um das zu effektivieren. Nur diese starren Fristen, um meine Kritik nochmal aufzunehmen, wie das Gesetz jetzt vorsieht, helfen da nicht weiter. Und natürlich der erhebliche finanzielle Druck, der aufgebaut wird, ist europarechtlich auch ein Problem.
Ich habe jetzt, Herr Schindler würde gerne was dazu sagen, Wolfgang Schulz würde gerne was dazu sagen und Johannes auch. Die drei nehmen wir dran und dann öffnen wir für alle die und bitte kurz registrieren, wenn irgendwer was sagen will. Herr Schindler, fangen Sie mal an.
Natürlich sehe ich auch das Problem quasi der Abgrenzung und der Grauzonen. Wir haben sogar ein Projekt bei Jugendschutznetz, das nennt sich Kompetenzzentrum Grauzone. Von daher ist das Vorhandensein von Darstellungen, wo man sich nicht sicher ist, wie sie einzuschätzen sind, ist quasi ein ganz normales Phänomen im Internet, was nicht nur bei Hassbotschaften existiert, sondern genauso bei Selbstgefährdung und auch bei Sexualdarstellungen beispielsweise. Also bei den Hotlines ist es gängige Praxis, dass sie Hinweise auf Kinderpornografie bekommen und da ist vielleicht 90% davon sind einfach Darstellungen von Kindern, die unproblematisch sind. Und es ist Aufgabe der Hotline sozusagen zu entscheiden, was sind eindeutig Fälle und welche sind sozusagen halt weiterzugeben oder Provider halt darüber zu informieren. Und aus meiner Sicht spricht die Tatsache, dass es Grauzonen gibt, nichts dagegen, bei offensichtlichen Verstößen sozusagen sofort tätig zu werden und sich eher Überlegungen anzustellen, wie kann ich denn die Grauzonen klären? Also dafür haben wir Projekte, dafür schaffen wir Kriterien, dafür gucken wir uns hunderte von Fällen an, dafür entwickelt man Raster, da geht man in den Austausch, dann gibt es Instanzen wie zum Beispiel Bundesprüfstelle oder KJM, die Entscheidungen sozusagen halt fällen, an denen sich die Unternehmen beispielsweise halt auch orientieren, also beispielsweise die Frage Selbstgefährdung, wann ist die Verherrlichung von Pro Anna oder Suizid, wann ist das sozusagen ein Jugendschutzproblem, da gibt es eine Entscheidung der Bundesprüfstelle und dann übernimmt YouTube das für seine Videos. Also von daher ist es aus meiner Sicht kein Grund zu sagen, man braucht keine Regelung, sondern natürlich müssen die Unternehmen das, was in ihrer Möglichkeit steht, da also auch dann unternehmen.
Ja, zwei Punkte, einer direkt dazu. Das Beispiel Kinderpornografie ist immer ein sehr schwieriges, weil das ist aus meiner Sicht der einzige Inhalt, wo ich mir keinen Kontext denken kann, in dem es gerechtfertigt ist, das zu zeigen. Für fast alle anderen Inhalte ist es eine kontextbezogene Entscheidung, die getroffen werden muss. Es kann ironische Bezugnahmen geben, es kann wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit einem Inhalt geben, es kann kritische Auseinandersetzungen mit einem Inhalt geben und so weiter. Und das macht eben diese Entscheidung in diesen Fällen jenseits dieses Eindeutigen ziemlich schwierig. Und das Zweite, ich glaube, wenn man das mal ins Positive wenden möchte und sich die unterschiedlichen Fassungen dieses Gesetzes, die es ja gibt, und dann jetzt auch die Begründung, also die erste, die mal zur Kommentierung gesandt wurde, die zur Notifikation eingereicht wurde und dann die dem Bundeskabinett vorgelegt wurde und jetzt die Begründung des eingebrachten Gesetzes anschaut, dann scheint mir eine Richtung zu sein, die weggeht von der Beurteilung des einzelnen Inhalts hin zu der Frage, wie kann man erreichen, dass ein effektives Beschwerdemanagement erreicht wird. Und wenn das in diese Richtung sich entwickelt und man dann eben sah, es geht nicht darum, dass jetzt hier der Druck ausgeübt wird, jeden einzelnen Inhalt zu kontrollieren und im Zweifel rauszunehmen, sondern man ein System hat, in dem man das steuern kann, da kommen wir auch wieder auf sowas wie Koregulierung, dann glaube ich, sind wir in der Richtung, in der man damit in einer meinungsfreiheitskonformen Weise umgehen kann. Aber der Ausgangspunkt, so diese Verpflichtung, jetzt in jedem einzelnen Inhaltsprüfung korrekt zu sein, das führt, glaube ich, zu nicht auflösbaren Problemen und führt zu so einer Art privater Entscheidung über bestimmte Dinge. Natürlich nicht abschließend. Letztlich entscheiden Gerichte, ob das rechtswidrig war oder nicht. Aber die Entscheidung darüber, ob das jetzt rausgenommen wird, also ob es jetzt sofort der öffentlichen Kommunikation entzogen wird, den müssen die Plattformen treffen. Das kann niemand anders tun in der Geschwindigkeit.
Okay, jetzt gleich Johannes Fechner. Ich will nur sagen, wer gleich sich gerne einbringen möchte in die Diskussion oder Fragen stellen will, kann sich schon mal zu diesem Mikrofon hier in der Reihe begeben. Ich nehme dann sofort dran. Johannes Fechner hat jetzt nochmal
das Wort. Also der Abend dient ja auch, das Gesetz vorzustellen und zu erläutern, was steht denn überhaupt Neues drin und was haben wir überhaupt heute schon. Und diese Löschungsverpflichtungen, die gibt es heute schon im Telemediengesetz. Also dieses Gesetz hat zu Recht den Namen Rechtsdurchsetzungsgesetz. Wir wollen ja den heutigen Standard durchsetzbar machen. Und da will ich auch darauf verweisen, dass wir hier die Regelung haben, dass eine Verwaltungsbehörde, bevor sie agiert, mit der Begründung, es würde ein rechtswidriger Inhalt vorliegen, zunächst einmal eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen muss. Das steht ausdrücklich hier so drin, dass zunächst vor dem Agieren der Behörde eine gerichtliche Entscheidung zur Frage, ob eine Äußerung rechtswidrig ist oder nicht. Also ich finde, da übertreiben Sie ein Stück weit. Das steht so nicht im Gesetz drin. Diese Ansprüche gibt es heute schon, zu Recht, wie ich finde, nach dem Telemediengesetz.
Gut, wunderbar. Jetzt haben wir schon drei Personen, die stehen. Bitte immer einen kurzen Satz, wer Sie sind und dann ein kurzes Statement. Und kurz heißt kurz. Herr Rabe.
Alexander Rabe, ECO, Verband der Internetwirtschaft. Wir sind auch Mitzeichner der Allianz für Meinungsfreiheit. Professor Frey, Professor Schulz, Sie haben beide auch sehr schön eigentlich nochmal dargelegt, dass vor allem die starren Fristen was anderes sind als unverzüglich. Das ist ein Element, was wir, glaube ich, beachten müssen, da wir mit der FSM, mit Jugendschutznet auch die Internetbeschwerdestelle betreiben, eine eigene ECO-Beschwerdestelle betreiben, wissen wir, was es bedeutet, rechtswidrige Inhalte zu analysieren, zu bewerten, abzuwägen. Wir wissen leider auch, dass Strafverfolgungsbehörden an diesen Stellen oft die Dinge, die wir auch zur Anzeige bringen, nicht weiterverfolgen, einstellen. Wir haben wirklich ein sehr weites Feld, was hier zu beachten ist. Und unsere Kritik ist nicht, dass etwas getan wird. Beschwerdemanagement finden wir auch richtig, führen es selbst ein und durch. Aber diese starren Fristen, das müssen Sie wirklich versuchen zu berücksichtigen, weil die Zange, die hier gebaut wird, die wird eine Konsequenz und einen Kollateralschaden haben. Davor haben wir Angst. Und eine ganz wichtige Frage, Herr Minister, Sie hatten eingangs gesagt, wird in erster Lesung beschlossen. Herr Klingbeil hat freundlicherweise auf das parlamentarische Verfahren hingewiesen. Ich hoffe sehr, dass das vielleicht nur von mir falsch verstanden wurde, oder?
Genau, also das Gesetz wird morgen eingebracht, wird in erster Lesung beschlossen, aber richtig beschlossen ist erst nach der zweiten, dritten Lesung und dazwischen werden wir ganz viele kluge Argumente aus diesem Raum aufnehmen, uns anhören, bewerten und am Ende gucken, ob wir das Gesetz verändern. Frau Frank.
Wunderbar, jetzt funktioniert. Sabine Frank von Google und YouTube. Ich habe zwei Fragen aufgreifend an Herrn Fechner und Minister Maas. Das erste ist, ich gehe davon aus, dass die Grundlage der Prüfung durch die Unternehmen das deutsche Strafrecht und damit das deutsche Recht ist. Ich denke, Sie widersprechen mir nicht. Die Prüfung, die Jugendschutznet vorgenommen hat, Herr Minister Maas von Ihnen ja beauftragt, sind erst in der dritten Instanz dazu gekommen, dass überhaupt deutsches Recht sozusagen überprüft wurde. Dort haben wir Quoten oder hat Jugendschutznet Quoten festgestellt von 100% bei Twitter und YouTube und 93%, glaube ich, bei Facebook. Das heißt, die Zahlen, mit denen Sie immer argumentieren, dass so schlecht reagiert wurde, bezieht sich nur auf die Gemeinschaftsstandards der Unternehmen. Das kann ja aber nicht Grundlage eines deutschen Rechts sein. Also da hätte ich gerne Ihre Reaktion, wie Sie das denn bewerten, dass das Monitoring, was Sie sozusagen beauftragt haben, immer nur halb interpretiert wird. Meine zweite Frage ist bezüglich der Gerichtsbarkeit. Sie haben ausgeführt, und Herr Fechner hat es gerade noch bestätigt, dass am Ende die Gerichte entscheiden. Wenn ich Ihr Gesetz richtig lese, ist das Amtsgericht in Bonn dann zuständig, wenn ein Unternehmen nicht einen Inhalt entfernt. Dann kann das Amt für Justiz, das Amtsgericht Bonn anrufen mit der Frage, ob hier falsch von den Unternehmen entschieden wurde. Aber wie verhält sich das in einem Verfahren? Vielleicht können Sie mir das nochmal erläutern. Vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden.
Gut, wobei ich darauf hinweisen will,
bei normalen Verfahren,
die typisch nicht auf dem Podium und das ist gerade nicht mehr kurz. Also vielleicht jetzt zum
Ende. Meine Frage ist zu Ende. Gut, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Ich bitte da um Aufklärung.
Okay, Herr Schindler wird die erste Frage mit übernehmen gleich. Aber bitte Fragen hier vorne ans Podium und nochmal kurz. Der junge Mann hier vorne. Wir sammeln erst nochmal ein bisschen und dann.
Martin Drexler ist mein Name, von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, FSM. Wir sind einer der Player in dem Bereich der regulierten Selbstregulierung, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dafür auch eine Lanze zu brechen, gerade in diesem Bereich. Wir unterhalten uns ja über die Regulierung von potenziell meinungsrelevanten Inhalten. Und da suchen wir grundsätzlich immer die Staatsferne in der Aufsicht. Und das Modell der regulierten Selbstregulierung hat sich da bewährt und ist nämlich anders als starre gesetzliche Regelungen sehr viel elastischer in der Lage, eben flexible und angemessene Lösungen für die jeweiligen Einzelfälle zu finden. Und das sind eben gerade Themen, die in der Taskforce, in der wir auch teilnehmen durften, gerade nach unserer Wahrnehmung noch nicht zu diskutieren waren. Da ging es eben noch nicht darum, was kann individuell jeweils getan werden. An diesem Punkt waren wir gerade noch nicht. Und anders als das Gesetz eben recht starre Maßnahmen, beispielsweise auch in Bezug auf das Löschen vorsieht, lässt sich im Wege der Selbstregulierung, lassen sich eben auch Maßnahmen denken, die abgestuft sind, die darunter sind. Wir haben gehört, das Telemediengesetz fordert eben nicht zur Löschung auf, sondern es ändert nur die Lage der Privilegierung. Insofern also möchte ich den Gedanken, den wir auch vom Podium schon gehört haben, dass wir die Instrumente der regulierten Selbstregulierung hier auch berücksichtigen sollten, ganz deutlich unterstreichen.
Vielen Dank. Die beiden Meldungen machen wir noch. Ulf, du fängst an und dann der Herr hier vorne.
Ja, Lars, vielen Dank. Mein Name ist Ulf Burmeier. Ich bin Richter am Landgericht Berlin und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Meine Frage richtet sich vor allem an Herrn Fechner. Ich möchte nämlich kurz eine Lanze brechen für das Strafrecht, auch in diesem Kontext. Das kam ein wenig schlecht weg, wie ich fand. Denn natürlich ist es richtig, dass wir als Strafjustiz nicht innerhalb von Stunden reagieren können auf einen möglichen strafbaren Inhalt, auf Facebook zum Beispiel. Das ist aber auch nicht die Aufgabe des Strafrechts. Wir bestrafen ja einen Ladendieb auch nicht, damit Edeka seinen Pfund Kaffee zurückbekommt, sondern ganz im Gegenteil. Wir bestrafen, um bestimmte Normen hochzuhalten, Generalprävention, aber auch um Einzelne abzuschrecken, weiter sich strafbar zu verhalten. Daher meine Frage, welche Priorität misst die SPD-Fraktion einer Verbesserung der Strafrechtsdurchsetzung, zum Beispiel auf Facebook zu? Ich habe gesehen, es gibt den Paragraphen 5 Satz 2 in dem jetzigen Gesetzentwurf. Das ist die Kontaktstelle auch für die Strafverfolgungsbehörden. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche oder auch mit Polizeibeamten, dann ist die ständige Klage, dass die Zusammenarbeit mit Twitter und Facebook, mal etwas vorsichtig formuliert, extrem verbesserungsbedürftig ist. Wir bekommen als Strafverfolgungsbehörden nicht die Informationen, die wir brauchen von den Netzwerken. Daher meine Frage, kann man diese Kontaktstelle, diese Ansprechstelle, die ich sehr begrüße, kann man die nicht noch verstärken, insbesondere mit Sanktionsmöglichkeiten? Nach dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf scheint es mir so zu sein, dass es zwar Bußgeld bedroht ist, wenn man kein Löschverfahren einrichtet, wenn man bestimmte formale Anforderungen nicht erfüllt, wenn man aber mit der Staatsanwaltschaft nicht vernünftig zusammenarbeitet. Ja, wenn diese Kontaktstelle zum Beispiel alles Mögliche entgegennimmt, aber nicht reagiert, dann ist das nach meinem Verständnis bisher nicht Bußgeld bewährt. Daher meine Frage, könnte man da nicht noch etwas nachsteuern? Ich stelle mir vor, eine Reaktionsfrist von 48 Stunden. In dieser Zeit sollte es jedem Netzwerk möglich sein, einer Strafverfolgungsbehörde Auskunft zu geben und natürlich ein Bußgeldtatbestand, wenn diese Auskünfte nicht pflichtgerecht erfüllt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ich habe Fragen an alle im Podium. Die erste ist, die Generalprävention wurde ja hier auch gerade angesprochen. Eigentlich ist es doch das Strafrecht, das die Leute davon abhalten soll, gewisse Dinge zu tun. Wie adressiert der Bundestag eigentlich das Problem, dass die Strafverfolgung in dem Bereich nicht funktioniert, dass zum Beispiel in Berlin in einem Jahr von 600 Ermittlungsverfahren nur 23 zu einer Anklageerhebung führen? Zweitens, die Kollegin von YouTube hat völlig recht. Natürlich gibt es ein Overblocking, anders als es vom Minister dargestellt wurde. Interessant fand ich, dass er in dem Zusammenhang gleich die Löschungsquoten nennt und dann sagt, böser Twitter nur eins, Facebook 39, YouTube 98. Ja, das liegt natürlich daran, dass man visuelle Inhalte wie Gewaltszenen und Pornografie leichter per Algorithmus löschen kann als Textbeiträge, wo man einfach lesen muss, ist das insulting oder nicht. Und das bedarf eben größerer Anstrengung oder ist nicht so leicht technisch möglich. Und deswegen fürchte ich, wenn es so ein hohes Bußgeld gibt, 50 Millionen für eine schlechte Organisation, die sowas nicht erkennt, das übrigens höher ist für die Plattform als für den Einzeltäter, also jemand, der das aktiv macht als Person, der kann nach dem Tagessatzsystem des Strafgesetzbuchs maximal mit 23 Millionen bestraft werden, wenn er 30.000 am Tag verdient und 50 Millionen für nicht den Täter, sondern nur einen, der eine Plattform betreibt. Wie sehen Sie das als verhältnismäßig an, ist hier meine Frage.
Vielen Dank. Dann ist hier noch eine Meldung.
Vielen Dank. Stefan Koch, mein Name, Student. Ich möchte mich wirklich kurz halten und Werbung für Facebook machen. Es gibt eine Versteckfunktion von Kommentaren und ich finde, die ist in der öffentlichen Diskussion noch völlig zu kurz gekommen, beziehungsweise sie ist noch gar nicht in der öffentlichen Diskussion, dass man Kommentare auch verstecken kann als Administrator.
Vielen Dank. So, jetzt würde ich erstmal sagen, Herr Schindler, es waren Zweifel an den Zahlen, die der Minister vorgestellt hat. Können Sie da ein bisschen Klarheit schaffen?
Also ich muss vorausschicken, dass das Monitoring begonnen wurde im Rahmen der Taskforce und jetzt keine Begründung für ein Gesetzesvorhaben war, sondern es ging darum zu ermitteln, wie diese Meldemechanismen bei den Unternehmen funktionieren. Und es hat insgesamt 3 Tests gegeben. In dem Vortest haben wir uns dem Thema sozusagen halt genähert und haben das Recherchesetting dann also auch mit den Plattformen sozusagen besprochen. Beispielsweise bei YouTube, wie viele Kommentare werden in das Testszenario einbezogen, wie viele Videos, welche Art von Inhalten sollen geprüft werden und so weiter. Der letzte Test hat stattgefunden auf der Basis von 200 Fundstellen bei YouTube, Facebook und Twitter. Da war genau sozusagen festgehalten, wie viel sind dann Kommentare, wie viel sind Videos. Und es wurde vereinbart, dass in dem Testszenario vor allem Volksverhetzung überprüft werden soll und verfassungswidrige Kennzeichen. Verfassungswidrige Kennzeichen sind relativ einfach sozusagen für eine Support-Abteilung zu identifizieren. Relativ schwierig ist es sozusagen bei Videos oder auch teilweise halt bei Texten. Aber gerade da war auch die Schwierigkeit beispielsweise bei Twitter in 126 Zeichen eine Volksverhetzung sozusagen unterzubringen, ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Das heißt, das sind dann solche Sätze wie Juden ins Gas, die sind viel einfacher dann zu erkennen als, was weiß ich, ein minutenlanges Video, was man sich von vorne bis hinten sozusagen halt angucken muss. Wir haben dann bei den Diensten jeweils als anonymer User gemeldet. Das sind die Zahlen, die der Minister sozusagen kommuniziert hat. Dann haben wir den Weg als Trusted Flagger genutzt. Das heißt, da waren wir als Jugendschutznet, als autorisierte Stelle sozusagen erkennbar. Und der dritte Weg war, dass wir die direkten Kontakte zu den Supports genutzt haben. Das heißt, beispielsweise bei Google dann in Hamburg mit der Kollegin die Fälle diskutiert haben.
Eva.
Ja, ich wollte erstmal einen Punkt sagen zur Strafverfolgung. uns als Facebook ist nicht daran gelegen, Anfragen von Strafverfolgung abzublocken, sondern wir haben ein funktionierendes Portal, was es den Strafverfolgern erlaubt, uns zu kontaktieren. Dieses Portal wird 24 Stunden rund um die Uhr bedient und da kann man uns sehr gut erreichen. Ich höre allerdings die Frage oder den Ruf nach einer ansprechbaren Person hier im Land. Das ist nachvollziehbar und das nehme ich auch gerne noch mal mit. Allerdings ist es nicht so, dass wir nicht kooperieren, ganz im Gegenteil. Wir haben überall hier im Land Workshops auch mit Strafverfolgungsbehörden durchgeführt, in denen wir darüber aufklären, unter welchen Voraussetzungen gut bzw. erfolgversprechende Anfragen uns gestellt werden können, weil wir natürlich auch in diesem Punkt uns an das für uns geltende Recht halten müssen. Vielleicht kleiner Seitenhieb, ganz häufig scheitert der Erfolg daran, dass wir nicht dass die anfragenden Stellen nicht die notwendige Rechtsgrundlage zitieren. Und ohne Rechtsgrundlage können wir natürlich auch keine Daten rausgeben oder sonst kooperieren. Das ist sozusagen das Erste. Aber uns ist dran gelegen, dass das funktioniert. Wenn es da Verbesserungspotenzial gibt, dann sind wir da sehr für offen. Und auch gerne, vielleicht ist das bei der Justiz noch zu kurz gekommen, bei den Ermittlungsbehörden, Polizeien und so weiter, da funktioniert es in jedem Fall sehr gut. Da sind wir gerne bereit nachzulegen. Ganz wichtig ist mir noch ein Punkt, den ich noch nicht angesprochen hatte, der aber jetzt auch schon mal häufiger angesprochen wurde, nämlich die Frage, es ist ja eigentlich positiv für uns, wenn Hass auf unserer Plattform steht, weil es sich gut verbreitet. Diesen Punkt möchte ich entschieden zurückweisen. Hass ist nicht Teil unseres Geschäftsmodells. Wir wollen keinen Hass auf unserer Plattform und gehen auch dagegen vor. Ein weiterer Punkt noch zum Gesetz, der ist mir auch nicht ganz wichtig, weil immer wieder gesagt wird, wir hätten ja nachgebessert in der Begründung. Ich bin keine Juristin, haben mir aber von Juristen sagen lassen, dass die Norm der Ort ist, an der das Gesetz geändert werden muss, damit die entsprechenden Änderungen auch wirksam werden und das sozusagen bei den vorgesehenen Änderungen im Moment nicht der Fall. So viel dazu, vielleicht nachher nochmal.
Wolfgang Schulz.
Ja, soweit ich kann zu den konkreten Fragen, die da aufgekommen waren. Das eine, also der Gesetzentwurf sieht ja in der Tat vor, dass auch Bußgeld verhängt werden kann, wenn ein solcher Zustellbevollmächtigter nicht da ist. Da könnte man sich überlegen, ob man das noch weiter auflädt sozusagen und sagt, die Stelle muss auch so sein, dass tatsächlich der Kontakt realisiert werden kann und nicht nur eine Person da verfügbar ist. Die zweite Frage, sind die Bußgelder an sich unverhältnismäßig hoch. Da würde ich sagen, das hängt schon sehr davon ab, um welchen Tatbestand es geht. Das ist ja erstmal nur eine Obergrenze. Und wenn das jetzt für Einzelfälle verhängt wird, dann ist es natürlich abschreckend. Wenn es um Systemversagen geht, muss man bei der Größe der Unternehmen schon sagen, da kann man in diese Höhen von Bußgeldern gehen, ohne dass das gleich per se unverhältnismäßig wäre. Und die Frage, die Einschaltung der Gerichte in diesem Verfahren, da ist meine Vermutung, dass wenn das ganze System sich stärker in Richtung Systemversagen als Einzelfallprüfung entwickelt, dann passt diese Vorschrift nicht ganz, weil die sich in der Tat darauf bezieht, dass einzelne Inhalte, dass ein Bußgeldverhängung auf eine Einzelentscheidung bezogen ist. Insofern ist meine Vermutung, dass da vielleicht im Gesetzgebungsverfahren sich noch die ein oder andere Veränderung ergeben wird.
Jetzt noch Dieter Frey, danach antwortet Johannes und übernimmt dann auch gleich für einen kurzen Moment die Moderation, also öffnet die zweite Fragerunde. Ich bin gleich wieder da.
Einmal noch das Plädoyer für den Ansprechpartner. Also ich will nochmal sagen, der Autonormalverbraucher hat schlechte Chancen, ernst genommen zu werden. Wenn wir für Persönlichkeiten, zum Beispiel DAX-Vorstände, aktiv werden und die Staatsanwaltschaft einschalten, dann geht es plötzlich ganz schnell. Also da muss es vielleicht auch in der Breite besser gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich muss jetzt doch noch mal was zu den Haftungsprivilegierungen sagen, weil immer gesagt wird, die Löschverpflichtung ergibt sich bereits aus dem TMG. Der Eingangssatz sagt schon, das Gegenteil ist, das TMG enthält keine Anspruchsgrundlagen, sondern privilegiert die Provider in ihrer Haftung. Die Anspruchsgrundlagen müssen sich aus anderen Gesetzen ergeben. So, deswegen müssen wir uns fragen, der Provider muss also, ja, ist selber kein Täter, kein Straftäter. Davon, ich glaube, das ist Konsens. Deswegen kann er deswegen nicht in Anspruch genommen werden. Woher ergibt sich also eine Löschverpflichtung? In der analogen Welt wäre zum Beispiel das Hakenkreuz an der Hauswand natürlich der Täter, aber auch der Eigentümer als Zustandsstörer würde ordnungsrechtlich dazu in Anspruch genommen, das Hakenkreuz zu beseitigen. Aber es käme eine Behörde, die ihm das aufgibt im Sinne einer Ordnungsverfügung. Das ist halt so ein bisschen das Problem hier. Hier kommt keine Ordnungsverfügung und sagt, nimm das Hakenkreuz raus. Wir sind aber durchaus in einer kommunikativ sehr viel weiter dynamischeren Welt und vielleicht müssen wir andere Mechanismen denken. Nur wir müssen uns vergegenwärtigen, wie funktioniert das System? Woher kommt die Anspruchsgrundlage? Jedenfalls kommt die Anspruchsgrundlage nicht aus dem TMG. Die Regeln dienen lediglich dazu, dass die Haftungsprivilegierung wegfällt, wenn nicht unverzüglich gehandelt wird, nachdem Kenntnis von einer Rechtsverletzung besteht. Das ist ganz wichtig als Differenzierung. Das ist ein großer Unterschied.
Okay, vielen Dank. Bevor ich dann in meine Rolle als Moderator hüpfe, würde ich gerne, weil mich direkt ein paar Fragesteller angesprochen haben, zur Dame von YouTube. Es ist so, dass das Amtsgericht Bonn nach dem Vorschlag der Bundesregierung zuständig wäre für die Verfahren nach diesem Gesetz, für Unterlassungsansprüche, die auf anderer Rechtsgrundlage geltend gemacht würden, wäre es das jeweilige andere Gericht, was nach der ZPO, nach den allgemeinen Regelungen hierfür zuständig wäre. Zur Selbstregulierung, das Konzept, das werden wir natürlich vergleichen im Rahmen unserer weiteren Beratungen. Das ist klar. Wir sind, beziehungsweise die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen, wir sind nun einmal mit diesem Vorschlag hier in die Diskussion gestartet, weil wir so ein bisschen Zweifel hatten, ob das funktioniert, ob wir tatsächlich auf die Mitarbeit der Unternehmen hier vertrauen können. Dafür waren die Zahlen für uns einfach erschreckend schlecht, was das entsprechende Beschwerdemanagement anging. Da waren wir auch der Meinung, wenn ich mir die Gewinne der Firmen anschaue, dass dann doch es möglich sein und zumutbar sein muss, ein Beschwerdemanagement aufzubauen, Anwaltskanzleien damit zu beauftragen. Was die Justiz angeht, ich glaube, da ist das Hauptproblem, dass es zu wenig Personal gibt. Und zwar vor allem zu wenig Personal, was im IT-Bereich Kenntnisse hat. Wenn heute jemand ein IT-Profi ist, dann überlegt er sich doch zweimal, beziehungsweise wird, glaube ich, gar nicht lange überlegen, geht er in den Polizeidienst mit den entsprechenden Gehältern oder wechselt er, wo er ein Vielfaches verdienen kann, in die Privatwirtschaft. Ich war in Israel, habe dort einen ganz interessanten Ansatz gesehen. Das dortige Cyberabwehrzentrum hat eine spezielle Regelung, dass die dort Angestellten ganz normal verdienen, also abweichend von den für den öffentlichen Dienst von Israel geltenden Bedingungen ein Vielfaches verdienen, weil sie nur so gute Leute bekommen. Das ist, glaube ich, wäre ein Vorbild für uns. Dann wurde gesagt, Gesetzesänderungen sind besser als Klarstellung der Begründung. Ja, deswegen kann ich auch sagen, dass die SPD-Fraktion da offen ist, auch am Gesetzestext die Klarstellung, die wir jetzt in der Begründung vornehmen wollten, auch in eine Gesetzesform zu gießen. Also da sind wir offen, wenn es der Rechtsklarheit dient und vor allem ausräumt, dass es uns um Zensur oder die Beeinträchtigung von Meinungsfreiheit oder Kontrolle ginge, dann sind wir für solche Dinge auch offen, am Gesetzestext selber Präzisierungen vorzunehmen. So, jetzt bin ich aber ruhig und bin Moderator. Wir haben noch Zeit für eine Fragerunde. Bitte schön.
Christine Schulze-Grotkopf vom BIU, Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Meine Frage zielt auf den Anwendungsbereich. Wir haben zwar als BIU die Deklaration für die Meinungsfreiheit mitgezeichnet, weil wir das, was darin steht, aus ganzem Herzen unterstützen. Aber wir reden hier jetzt ja auch heute auf dem Podium sehr stark über meinungsrelevante Plattformen. Der Gesetzesentwurf macht diese Eingrenzung aber nicht. Sie haben jetzt schon gesagt, Herr Fechner, dass Sie sich vorstellen können, bei der Definition der Bagatellgrenzen nachzulegen. Wie sieht es denn aus mit Änderungen beim Anwendungsbereich?
Ich würde gerne als Moderator noch die anderen Fragen gerne drannehmen. Bitte schön, Sie.
Dankeschön. Ein Kommentar, Herr Fechner, was ich ein bisschen verwirrend fand, auch in dem Diskurs sowohl von Ihnen als auch von Herrn Maas, dass immer auf die Gewinne von den großen Unternehmen hingewiesen wird, gleichzeitig aber kritisiert wird, dass Twitter, die ja wirklich nicht sehr viel Gewinn abwerfen, kaum sperrt. Eventuell gibt es ja vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen mangelnden Gewinnen und mangelnder Sperrung. Einfach weil das ja doch ein sehr aufwendiger Prozess sein kann. Eine Frage hätte ich an Herrn Frey. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich jetzt noch nicht gehört habe an dem Gesetz, dass die Definition von einem sozialen Netzwerk nicht so genau definiert ist, dass eventuell auch E-Mail und WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste darunter fallen könnten. Wie sehen Sie das und musste man das eventuell noch verbessern und wie? Und die andere Frage ist, Herr Fechner, wo jetzt ja noch echt oft angemerkt wurde, dass es auf europapolitischer Ebene eventuell ein Problem sein konnte, dass es mit EU-Recht nicht konform sein könnte. Inwiefern könnte sich denn auch die SPD-Fraktion mehr darauf einigen, eventuell dies europarechtlich anzugehen und auf europäischer Ebene eine Lösung zu finden?
Okay, bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Arvid Schwerin. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter von Sabine Gillissen Strategy Politics. Und ich vergleiche immer Facebook so ein bisschen als die Druckerpresse des 21. Jahrhunderts. Ja, sie produzieren keinen Inhalt, aber geben vielen Menschen die Möglichkeit, ihre Meinung in die Öffentlichkeit zu geben. Nun funktioniert eine Moderation sehr gut auf Facebook-Seiten. Das hat ja jeder eine Etikette und man hat einen Moderator. Das Problem ist aber, was ich sehe, ist, dass quasi der Facebook-Algorithmus dem Troll oder dem Hater quasi zusätzlich Druckerpressen an die Hand gibt, um noch mehr zu veröffentlichen. Und ich frage mich, wie können wir da als, wie kann der Gesetzgeber oder wie kann da auch die Privatwirtschaft wie Facebook vielleicht eher zu dem Punkt hinkommen, dass wir nichts löschen, aber quasi, dass wir die Druckerpressen den einzelnen trolligen Usern entziehen.
Hallo, Marie-Theresa Weber vom Digitalverband Bitkom. Mich haben die Antworten bisher zur Europarechtmäßigkeit und zur Vereinbarkeit mit der Verfassung noch nicht so sehr überzeugt. Ich möchte aber heute auf einen anderen Aspekt noch mal eingehen, der noch gar nicht kam. Und zwar ist es ja relativ überraschend so gewesen, dass an die notifizierte Version des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes noch hinten dran gehängt wurde, dieser 14.2 Telemediengesetz. Und dort die Änderung, dass die Erlaubnis zur Herausgabe von Daten, so es denn einen Anspruch darauf gibt, auch bei absoluten Rechten möglich sein soll. Und das, obwohl kein Richter darüber entscheiden muss. Ein solcher Richtervorbehalt ist ja in dieser Norm nicht angelegt, was aus unserer Sicht hochproblematisch ist und auch nicht mit dem Europarecht vereinbar. Können wir da mit der SPD rechnen, dass sich das noch ändert? Ja. Vielen Dank. Schön. Jetzt hier vorne.
Entschuldigung. Ja. Mein Name ist Gemma Pörzgen, ich bin Journalistin und Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen. Wir lehnen dieses Gesetz völlig ab, irgendwie zusammen mit vielen anderen Organisationen. Das kann man im Einzelnen in unseren Stellungnahmen auf unserer Website nachlesen. Viele der Punkte sind heute schon genannt worden. Ich möchte aber einen Punkt gerne anfügen, weil der in der Diskussion keine Rolle spielte. Wir sehen mit großer Sorge, dass ein solches Gesetz in Deutschland aus unserer Sicht eine sehr negative Wirkung sozusagen auch in das Ausland hat. Gerade durch die Vermischung der Begriffe Hate Speech und Fake News beobachten wir, dass in vielen Ländern Fake News inzwischen dazu dient, Zensurmaßnahmen gegen Journalisten durchzusetzen, also dieser Vorwurf. Und wir glauben, dass dieses Gesetz in dieser Form mit dieser völlig undefinierten, mit diesen undefinierten Begriffen sozusagen da auch eine negative Wirkung entfaltet. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe eben gesehen, es gibt eine Stellungnahme aus der CDU-CSU-Fraktion mit vielen strittigen Punkten zu dem von Ihnen vorgestellten Gesetz. Auf der anderen Seite klang das ja heute sehr optimistisch, dass das alles so toll über die Bühne gehen soll. Offenbar gibt es da ja noch einigen Gesprächsbedarf. Wie sehen Sie sozusagen die Möglichkeit in der Großen Koalition, da zu einer Einigung zu kommen?
Jetzt aber. Gero Grams, einer von den IT-Fachkräften aus der privaten Wirtschaft, ich nenne es mal so. Der heutige Abend hat bei vielen, auch in meinem Bekanntenkreis, die aus dem Fachbereich IT kommen, viel Interesse erweckt. Aus dem Grund, weil sich auch das Ministerium, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Ich sage mal Vorratsdatenspeicherung, es fing an, schwerste Verstöße und mittlerweile sind wir bei Delikten wie Wohnungseinbrüchen. Was garantiert uns als auch ITler oder als Menschen, die digital groß geworden sind, dass diese Gesetze nicht angepasst werden und am Ende doch die Meinungsfreiheit beschnitten wird, am Ende doch wieder das Stoppschild sozusagen hochgehalten wird. Eine zweite Frage, die ich mich stelle, ist, wie kann man eigentlich davon ausgehen, dass ein Unternehmen meine Sachen klärt, wenn ein Ministerium auf die Anfrage von dem Georg von Holzbrink Verlag letzten Monat wie viele von diesen, nicht Hasskommentaren, sondern von diesen Fake News, denn eindeutige Gesetzesverstöße darstellen, mit der Zahl 0 geantwortet hat.
Also wenn ich selber noch irgendwie keinen Rahmen geschaffen habe, kann ich doch nicht von Facebook und Co. erwarten, diesen Rahmen selbst zu schaffen, beziehungsweise gebe ich doch da sämtliche Grund- und Meinungsrechte aus der Hand. Danke.
So, jetzt bitte ganz kurz und dann haben alle hier vorne 30 Sekunden für eine Antwort, weil wir müssen pünktlich Schluss machen.
30 Sekunden. Mein Name ist Dalia Greenfeld, ich bin die gewählte Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und meine Frage geht vor allem an Sie, Frau Kirschsieper, und zwar in unserer Arbeit, der Monitoring-Arbeit, haben wir leider andere Realitäten. Kommentare wie Juden ins Gas werden leider von Facebook nicht gelöscht am Ende des Tages. Wir haben hunderte von Screenshots und Beispielen. Es dauert teilweise wochenlang, bis ein Video oder auch ein Kommentar runtergenommen wird. Da ist meine Frage an Sie, was haben Sie vor, als Facebook, als Institution, als Privatwirtschaft, da an diese Thematik heranzugehen und dann an die Politik? Wie kann auch vielleicht die politische Ebene, Privatinstitutionen wie Facebook helfen, für bestimmte Themen, Antisemitismus, Rassismus, zu sensibilisieren und Workshops zu geben für die Mitarbeiter dann auch?
Vielen Dank. So, und jetzt geht's hier wirklich staccato-mäßig und Wolfgang kann das am besten, deswegen fängt er an.
Ja, ich kann ganz kurz sein. Ich habe sehr, sehr großes Vertrauen in das Parlament, dass am Ende eine verfassungskonforme und europarechtskonforme Lösung rauskommt. Danke.
Dieter.
Anwendungsbereich Präzisierung, ja, aber ich glaube, das ist auch schon in der Diskussion. Ich glaube nicht, dass E-Mails darunter fallen würden. Richtervorbehalt 14.2, also Richtervorbehalt ist unabdingbar aus meiner Sicht und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, wenn wir erweitern wollen.
Okay, Eva, wahrscheinlich einen Ticken länger, weil es gab ja auch konkrete Fragen, aber trotzdem unter einer Minute.
Oh weh, ja. Zu konkreten Beispielen ist es immer sehr schwer, Stellung zu nehmen. Was ich Ihnen aber versichern kann, ist das Erste, was ich auch in meinem Eingangsstatement gesagt habe, unser Ziel ist es, illegale Inhalte von der Plattform zu entfernen. Das ist unser erklärtes Ziel und wir arbeiten sehr hart daran, dieses Ziel zu erreichen. Dass wir keinen Job gemacht haben, der gut ist in der Vergangenheit, das ist offensichtlich. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass wir so lange daran weiterarbeiten werden, bis wir das Ziel erreicht haben, nämlich illegale Inhalte von der Plattform zu entfernen. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch sagen möchte, ist, dass man natürlich auch unterscheiden muss, wer setzt uns über diese Illegalität in Kenntnis. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ECO, wenn Jugendschutznet, wenn FSM, die vorher eine rechtliche Prüfung vorgenommen haben und in der Lage sind, wenn Sie von der Substanzierung sprechen, wenn das vorgenommen wurde, dann landen wir am Ende bei einer Löschung von, sagen wir, 95-100%. Wir stimmen vielleicht auch nicht immer in allem überein, aber zum Beispiel der Fall FSM regulierte Selbstregulierung. Wir sind der FSM beigetreten und haben uns verpflichtet, wenn die FSM uns sagt, dass wir diese Sachen löschen müssen, weil sie gegen deutsches Recht verstoßen, dass das auch passiert. Das ist im Bereich Jugendschutz ein sehr gangbarer Weg und das ist in jedem Fall auch etwas, worüber wir uns gerne auseinanderhalten, worüber wir uns unterhalten. Vielleicht ein Punkt noch, weil es einfach wichtig ist, finde ich, das gesagt zu haben. Das Gesetz, so wie es heute dasteht, würde uns, und ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum das gut findet, würde uns dazu verpflichten, kinderpornografische Inhalte auf unseren Servern 10 Wochen lang zu speichern, was eine Straftat unsererseits ist. Das ist eine Randdiskussion, ich wollte es trotzdem einmal gesagt haben, weil ich glaube, es gibt sehr viele Details in dem Gesetz, die ungeahnte Konsequenzen haben. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, aus diesem Gesetz ein Gesetz zu machen, was all diesen Kritikpunkten auch gerecht wird und sie am Ende hoffentlich ausräumt.
Herr Schindler.
Ich will kurz auf die Frage eingehen, ob man nicht auch an Ranking-Mechanismen und so weiter etwas ändern müsste. Das, über das wir jetzt gesprochen haben, die Löschung von eindeutigen Fällen, ist quasi ein Schritt einer größeren, muss aus meiner Sicht ein Schritt in einer größeren Gesamtstrategie sein, weil die eindeutigen Fälle sind sozusagen auch relativ einfach zu identifizieren und da ist es auch möglich, relativ schnell dagegen vorzugehen. Aber es gibt natürlich viel mehr Hass, es gibt Versuche sozusagen unterschwellig, sublim, also auch Jugendliche über das Netz zu beeinflussen. Und natürlich muss man da auch Antworten sozusagen halt finden. Und von daher wäre unser Interesse oder unser Plädoyer, dass wir zu einer neuen Form der Zusammenarbeit aller Beteiligten kommen und dass da also auch Fragen des technischen Jugendschutzes, was kann ich technisch tun, was können die Unternehmen technisch tun, wie können wir im Bereich der Grauzonen sozusagen klarer werden, können wir da gemeinsam Kriterien entwickeln, wie kann die Zusammenarbeit sozusagen halt verbessert werden, dass das sozusagen also auch mit diskutiert werden muss.
Johannes.
Ja, europäische Lösung wäre hervorragend, würde ich mir wünschen. Bin ich aber etwas skeptisch, ob das zeitnah kommt. Den Anwendungsbereich müssen wir in der Tat definieren. Wir haben das jetzt schon einmal in der Begründung gemacht, dass wir gesagt haben, ja, soziale Netzwerke ohne Themenvorgabe, auf die soll es anwendbar sein. Also nicht Maildienste wie GMX, Web.de, nicht Bewertungsportale, nicht Portale wie LinkedIn oder Xing. Das kann man sich sicherlich vorstellen, auch noch im Gesetz reinzuschreiben. Was den Auskunftsanspruch angeht, die Frage da, so wie es hier steht, geht es nicht. Das ist ein Wunsch von Herrn Kauder, würde ich jetzt noch näher ausführen, wenn Wahlkampf wäre, haben wir ja noch nicht. Wir haben das aufgenommen, weil wir uns schlicht noch nicht vorher geeinigt haben und um das Notifizierungsverfahren mit sozusagen der weitesten Lösung angehen zu können, haben wir gesagt, okay, machen wir das, aber mit der klaren Ansage, das wollen wir so nicht haben. Wir haben uns mit der Union auch schon vereinbart, dass es den Richtervorbehalt hier geben wird. Wir wollen noch einen Schritt weitergeben und die Auskunft über die Bestandsdaten auf die schwerwiegenden Rechtsverletzungen und insbesondere auf die Straftaten, die hier im Gesetz genannt sind, beschränken. So, funktioniert das? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich will es Ihnen nicht versprechen, dass es eins zu eins so kommt. Wir werden das intensiv beraten. Aber ich glaube, dass auch die Union ein großes Interesse daran hat, gegen diese Hetze und diese Unmenge an Straftaten im Netz vorzugehen. Mindestens die Verpflichtung, eine Zustellperson zu benennen. Das wäre das Minimum. Ich bin optimistisch, dass wir auch die anderen Punkte als Gesetz hinbekommen.
Vielen Dank. Mir tut es leid, dass ich jetzt am Ende so ein bisschen drängeln musste. Das ist manchmal eine undankbare Aufgabe als Moderator, aber hier beginnt um 19 Uhr die Folgeveranstaltung. Wer da bleiben möchte, ist herzlich eingeladen. Wer zwischendurch was essen will, draußen gibt's was zu trinken und zu essen. Aber bevor jetzt alle aufstehen und rausgehen, will ich mich erst nochmal beim Podium bedanken. Herzlichen Dank, dass alle mit uns diskutiert haben. Und ich will nochmal ein Angebot für die SPD-Fraktion formulieren. Wir haben morgen die erste Lesung und es ist, glaube ich, auch ein bisschen deutlich geworden, wie der parlamentarische Prozess läuft. Manchmal entsteht ja mal der Eindruck, wenn eine Regierung was will, dann passiert das sofort. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Da gibt es ein selbstbewusstes Parlament und es gilt das Gesetz von Peter Struck, das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt hier so rein, wie es am Ende wieder rausgeht und das wird auch für dieses Gesetz gelten. Ich kann Ihnen also versichern, dass wir als SPD-Fraktion sehr gewissenhaft uns alle Vorschläge angucken, die uns gerade erreichen, dass wir das prüfen werden, dass wir am Ende auch sozusagen gewillt sind, zu Änderungen zu kommen und ganz vieles von dem hat Johannes Fechner heute schon angedeutet, was uns gerade umtreibt. Die offiziellen Gespräche fangen aber erst nach der ersten Lesung an, also wir werden in den nächsten Wochen sehr viel Arbeit vor uns haben. Dass wir was tun müssen, war heute Konsens, das habe ich so wahrgenommen. Ich finde übrigens auch, dass allein die Debatte der letzten Wochen schon dazu geführt hat, dass sich einiges auch an Sensibilität in der Bevölkerung verändert hat. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Wir haben ja über viele Maßnahmen wie digitale Bildung, über die Frage von Medienkompetenz, über die Frage von Counterspeech heute gar nicht reden können, weil es sehr konkret um das Gesetz ging und wir werden viele andere Maßnahmen wahrscheinlich auch noch in Betracht ziehen müssen. Aber da kann ich Ihnen sagen, die SPD ist ein verlässlicher Partner. Wir freuen uns auf die weitere Diskussion. Kommen Sie gerne auf uns zu, begleiten Sie den parlamentarischen Prozess, bringen Sie sich ein, haben Sie heute schon getan, dafür vielen Dank und jetzt entweder einen guten Weg nach Hause, in die Sonne oder dann gleich zur Folgeveranstaltung, dann bis später. Tschüss und vielen Dank.